Das war die Sinfonie vor dem Prolog aus Monteverdis Oper Die Krönung der Poppea. Darauf werden wir ganz zum Schluss der Sendung noch zu sprechen kommen, in dem Gespräch, das jetzt folgt. Ja, also es bleibt alles offen.
Gut.
Okay, einen Moment.
Ich meine, also die Töne interferieren nicht. Also wenn da hinten getrommelt wird und Kinder schreien oder... Gut.
So, also an sich sind wir jetzt auf Sendung hier im X&Voice-Studio im TAT, Micha Brumlik und am Mikrofon Felicia Herrschaft, also nicht nur ich am Mikrofon, sondern wir beide. Und um nochmal kurz das Konzept vorzustellen, X&Voice sind zwei Begriffe aus der Soziologie Albert O. Hirschmans und wurden von ihm als zwei kontrastierende Reaktionen von Konsumenten oder von Mitgliedern von Organisationen auf eine von ihnen wahrgenommene Verschlechterung in der Qualität der Waren, die sie kaufen, oder der Dienst- und Sozialleistungen, die sie erhalten, definiert. Dieses politische Phänomen der Abwanderung und des Widerspruchs von Hirschmann übertragen auf die Situation der DDR vor und nach dem Zusammenbruch 1989 versuchen wir durch Gesprächssituationen im TAT als Möglichkeit einer Medienkritik, die sich durch Abwanderung und Widerspruch kennzeichnen lässt, herzustellen. Wir versuchen, die demokratischen Formen des Rundfunks als Grundgedanken zu erinnern, inwiefern der Rundfunk der Gesellschaft als Ganzer gehören sollte, nicht dem Staat oder einer Partei oder sonstigen Einzelinteressen. Und diese Sendeformen sind durch Anregungen, durch verschiedene, ja auch Kuratoren zustande gekommen und auch durch Gespräche mit Rundfunkmoderatoren. Und diese jeweils zweistündigen Gespräche im Eingangsbereich des Bockenheimer Depots markieren damit nicht nur einen Raum als medialen, sondern dieser wird eben in seiner zeitlichen Struktur gestaltet. Und deshalb geht es eben um Forschungsfragen und Arbeitsweisen auch unterschiedlicher Medien aus Wissenschaft, Kunst, Theater, Ballett, Literatur und auch dem Fernsehen. Wie kann sozusagen ein Unmarked Space durch das Zusammenwirken von Form und Medium für Beobachter ohne Beobachter wahrnehmbar, ohne Sichtbarkeit, sichtbar, aber nicht hörbar zugleich, dann auch eine Medialität und Produktionsprozesse auch von Kunst wahrnehmbar und erfahrbar machen. Diese zweistündigen Gespräche werden in Form von narrativen Interviews geführt und heute eben mit Micha Brumlik. Micha Brumlik ist hier an der Universität in Frankfurt Professor für Erziehungswissenschaften und ist seit Oktober 2000 auch Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, ein Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt am Main. Seine wissenschaftlichen Arbeitsgebiete sind Pädagogik, Ethik, Theorie und Empirie moralischer Sozialisation sowie Religionsphilosophie. Um sozusagen dieses Gespräch zu beginnen, möchte ich Bezug nehmen eigentlich darauf, was gestern gewesen ist, nämlich die Eröffnung der Auschwitz-Prozess-Ausstellung, die im Römer stattgefunden hat, und der Auschwitz-Prozess 4KS2/63 ist jetzt im Haus Gallus zu sehen. Und um dann eben anschließender daran anzuschließen, thematisch, wie auf welche Arbeitsgebiete du eben hast, möchte ich aber trotzdem fragen, in Bezug auf das Buch Kein Weg als Deutscher und Jude, eine bundesrepublikanische Erfahrung, was bedeutet es tatsächlich jetzt wieder als Person im öffentlichen Leben zu stehen und eben sich zu positionieren und zu äußern, gerade jetzt in Bezug auch darauf, dass gestern die Auschwitz-Prozess-Ausstellung eröffnet wurde. Sehr interessant fand ich auch den Bezug zu Martin Walser und die Debatte, die damit tatsächlich immer noch nicht noch nicht abgeschlossen war, sondern eigentlich neu aufgeworfen wurde durch deinen Beitrag dort.
Was bedeutet es, dass ein Jude in Deutschland in der Öffentlichkeit politisch oder kulturell zu derartig sensiblen Fragen Stellung nimmt? Nun, es gibt eine ganze Reihe jüdischer Intellektueller meines Jahrgangs, Personen, die alle nach 1945, aber nicht mehr nach 1950 geboren worden sind. Man kann sie an ein paar Fingern abzählen. Es sind einige Professoren, es sind einige Publizisten, es sind intellektuelle Frauen. Die wenigen, die wir sind, die werden, weil wir akademisch und publizistisch sprechfähig sind, sehr gerne zu derartigen Fragen öffentlich hinzugezogen. Für mich speziell, der ich überdies noch politische Interessen habe und ja immerhin 12 Jahre Stadtverordneter in Frankfurt am Main gewesen bin, ist es nun nichts Außergewöhnliches, in öffentlichen Funktionen zu sprechen.
Darauf wollte ich eigentlich auch Bezug nehmen, weil es gab ja letztes Jahr jetzt den Kommunismuskongress in Frankfurt und da wurde genau das auch von Rahel Jecki thematisiert, für die Grünen hier Stadtverordneter gewesen zu sein, aber jetzt nicht mehr. Und da wurde das, was bedeutet das eigentlich für das eigene politische Leben, sich als politischer Intellektueller auch hier in Deutschland eben zu äußern in Bezug auf eine bundesrepublikanische, demokratische Entwicklung?
Also das bedeutet für mich natürlich eine gewisse Rollenverschiebung. Ich war eigentlich immer seit den Zeiten nach meinem Abitur, nachdem ich nach 2 Jahren Aufenthalt in Israel dann wieder in die Bundesrepublik zurückgekehrt bin, immer an politischer Tätigkeit und politischen Aktivitäten interessiert gewesen. Den größten Teil meiner Zeit bis in die 80er Jahre im Rahmen einer linkssozialistischen Organisation, dem sozialistischen Büro, und dann seit Ende der 80er Jahre bei der Partei der Grünen, für die ich dann von 1989 bis 2001 Stadtverordneter in Frankfurt am Main mit den Schwerpunktgebieten Kulturpolitik und Immigrationspolitik, auch Schulpolitik, gewesen bin. Meine Geschichte mit den Grünen war heftig und durch den vielleicht manche Leute zum Lächeln provozierenden Umstand gekennzeichnet, dass ich diese Partei zweimal verlassen habe und auch zweimal wieder eingetreten bin, und zwar aus den entgegengesetzten Gründen. Bekanntermaßen, das hat sich inzwischen rumgesprochen, habe ich die Partei, weil sie am 91 zu pazifistisch gewesen ist, aus Protest verlassen, weil man sich damals noch nicht einmal dazu bereit erklären konnte, dem vom Irak Saddam Husseins bedrohten Staat Israel auch nur die Lieferung von Luftabwehrraketen zu gestatten. Ein rein symbolischer Konflikt, der mit der realen Politik ohnehin nichts zu tun hat. Und dann habe ich aber 2001, 2002, nachdem ich inzwischen wieder eingetreten gewesen bin, aus dem entgegengesetzten Grund, weil sich nämlich die Grüne Partei dazu entschlossen hat, den Waffengang der Alliierten in Afghanistan zu unterstützen, wiederum verlassen. Das klingt ein bisschen lächerlich. Allerdings, ich leiste mir den Luxus, auch und gerade in der Politik jedenfalls in wesentlichen Fragen sehr moralisch zu sein. Und so wie ich es 91 moralisch unerträglich fand, den Staat Israel nicht zu unterstützen, fand ich es dann 2002, 2001 unerträglich, den Krieg gegen das zugegebenermaßen menschenrechtswidrige und furchtbare Taliban-Regime zu führen. In Bezug auf die Grünen hatte das zwei Motive. Ich wusste, so gut kannte ich die Partei damals noch, dass das eine Bereitschaft gewesen ist, die nicht aus innerer Überzeugung gewachsen ist, sondern einzig und alleine der Koalitionsraison geschuldet war. Und ich finde, dass in Fragen von Krieg, von Frieden und Krieg, das heißt von Töten und Sterben, irgendwelche Koalitionserwägungen keine Rolle spielen dürfen. Hier muss man nun wirklich alleine seinem Gewissen verpflichtet sein. Und das andere ist, dass dieser Afghanistan-Krieg selbst der erste einer Reihe von Waffengängen oder der zweite gewesen ist, also seit dem Krieg der NATO gegen Serbien, wo man nun angefangen hat, sehr allzu bereitwillig sogenannte Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Das heißt, im Namen des politischen Ziels war man dann bereit, den Tod von Zivilisten infolge von Luftangriffen in Kauf zu nehmen. Und das finde ich, wie gesagt, moralisch nicht tragbar. Deswegen habe ich die Grüne Partei 1991 verlassen, um dann wieder einzutreten. Und dann bin ich eben Anfang 2000 irgendwas wieder ausgetreten und bleibe jetzt auch ausgetreten inzwischen. Bei alledem, was ich an dieser Partei sonst schätze, sie ist immerhin die einzige, die sich mit großer Konsequenz, jedenfalls innenpolitisch, für Menschenrechte und Menschenwürde einsetzt. So sehr ich das schätze, so sehr muss ich auf der anderen Seite feststellen, dass sie wirtschafts- und sozialpolitisch schlicht und ergreifend neoliberal optiert, und das ist einfach nicht die Politik, die ich mir vorstelle.
Um jetzt Bezug zu nehmen, also neoliberal, also welche, man könnte jetzt natürlich auch darüber sprechen, was sinnvolle politische Konzepte wären, die gestern bei der Auschwitz-Prozesseröffnung waren eben auch sehr viele Grünen-Politiker anwesend. Und vielleicht kann man darüber nochmal sprechen, wenn in Bezug darauf, was das heißt, die Walser-Debatte da nochmal mit eingebracht zu haben in Bezug.
Naja, Martin Walser ist, ob man ihn jetzt mag oder nicht und ob man nun seine Werke mag oder nicht, ohne jeden Zweifel eine für die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland zentrale Gestalt. Und ob er es weiß oder nicht, gewissermaßen so etwas wie ein Seismograph. Also man muss halt immer nur auf Martin Walser sehen, um ungefähr zu wissen, wo der Mainstream der deutschen Intelligenz ja verläuft. Und infolgedessen war er in den späten 50er, frühen 60er Jahren hochsensibilisiert für die Fragen der Vergangenheitsbewältigung. Infolgedessen war er dann Ende der 60er Jahre sehr links. Und infolgedessen, und da hat er dann nun eine Vorreiter- und keine Nachreiterrolle mehr gespielt, hat in Ende der 70er, Anfang, Mitte der 80er Jahre zunehmend die sogenannte nationale Frage interessiert. Eine nationale Frage, in der Martin Walser, wenn ich das richtig sehe, sehr früh zu der Vermutung oder zu der Einsicht gekommen ist, dass in irgendeiner Weise Auschwitz, oder um es genauer zu sagen, die Menschheitsverbrechen, die Hunderttausende von Deutschen in ganz unterschiedlichen Positionen nicht nur an den europäischen Juden begangen haben, dass diese Menschheitsverbrechen in irgendeiner Weise so etwas wie ein sogenanntes normales, gesundes Nationalgefühl womöglich für immer beeinträchtigen würden. Das ist meiner Meinung nach sein Einsatzpunkt. Und aus diesem zum Teil durchaus ressentimenthaft geladenen Überzeugungen agiert er ja nun seit einigen Jahren als Vorreiter der nationalen Sache, äußert sich auch intellektuellenfeindlich so in seiner Sonntagsrede, äußert sich, wie in seinem Roman Tod eines Kritikers, antisemitisch und äußert sich so in seiner Auseinandersetzung mit Ignaz Bubis nun Überleben gegenüber geradezu verächtlich. Also all seine Antworten und Vermutungen, die er in den letzten Jahren gegeben hat, waren falsch und verwerflich. Aber ich würde einräumen, dass er bis in die 80er Jahre immerhin die richtigen Fragen gestellt hat. Was heißt das heute? Das war die Frage für die Grünen. Ich glaube, das heißt heute nicht nur für die Grünen, nicht mehr besonders viel, weil wir einfach inzwischen durch den Prozess der europäischen Einigung, der Globalisierung in völlig anderen Kontexten stehen und vor völlig anderen politischen Herausforderungen stehen. Man kann heute nicht absehen, ob das alles gut gehen wird und ob nicht doch noch einmal sowas wie die Selbstbehauptung in der Nation kommen wird. In dieser Zeit werden dann Personen wie Martin Walser wieder an Bedeutung gewinnen als Stichwortgeber.
Interessant fand ich gestern die Gegenüberstellung Fritz Bauer und dass Martin Walser sozusagen nicht bemerkt hat, dass Fritz Bauer tatsächlich die Person ist, die beinahe aus patriotischer Pflicht auch diesen Prozess angestrengt hat, während Walser meint, dieser Prozess hätte mit dem Rechtsgeschäft nichts mehr zu tun. Ja. Und dieser Kampf eigentlich zwischen den subjektiven Bedingungen, dass Opfer sich verteidigen müssen in einem Prozess, in dem sie verhöhnt werden, gegenüber den objektiven Rechtsbedingungen eigentlich kein Rechtssubjekt zu haben, mit dem, ja, das man verurteilen kann. Dass Fritz Bauer genau durch diese Form den Prozess anzustrengen, also das eigentlich, um Deutschland aufzuklären, geleistet hat, im Verhältnis dann zu dem, dass da eigentlich schon der Mangel aufgetreten ist, den Walser eigentlich in seiner Bearbeitung auch in dem Buch Unser Auschwitz eigentlich nicht leisten wollte, möglicherweise. Oder ist das eine Art Mangel oder gewesen oder einfach auch eine intellektuelle Unredlichkeit?
Unser Auschwitz, das war noch ein ganz guter Text. Ich habe gestern zitiert
79.
aus einer Schrift von 79, Händedruck mit Gespenstern, wo er sich sehr verzweifelt über den Zustand der deutschen Nation äußert und dann wieder sagt, Auschwitz, damit hat sich's. Und dann sagt er so, irgendwie ganz links, aber eine Gesellschaft, in der nur der Eigensinn und die Eigeninteressen herrschen, kann man so etwas nicht bewältigen, das kann man nur gemeinsam tun, durch etwas Ich-Überschreitendes, dazu aber bedürfte es, so meint er, religiöser Bezüge. Und ich habe darauf hingewiesen, wenn er genauer hingesehen hätte, auf das, was mit dem Prozess und auch schon vorher und nachher eine Gestalt wie Fritz Bauer geäußert hätte, dann hätte er finden können, dass es den Patriotismus, nach dem er sich so sehnt, angeblich durchaus gegeben hat. Denn das Erstaunliche an dem vertriebenen jüdischen Juristen Fritz Bauer, der unter Schmerzen Ende der 40er Jahre aus dem skandinavischen Exil zurückgekommen ist, ist, dass er sich gebrochen, aber doch selbstverständlich und entschieden zu der deutschen Nation stellt. Er hat Beiträge zum Auschwitz-Prozess und zu sogenannten Kriegsverbrecherprozessen unter einem Motto von Henrik Ibsen gestellt: Gerichtstag halten über uns selbst. Und es ist ganz klar, dass Bauer sich selbst immer zu diesem nationalen Uns der Deutschen hinzugezählt hat. Das heißt, er hat es nicht den Nationalsozialisten überlassen, sich aus der deutschen Nation ausgrenzen zu lassen. Er hat aber auch nicht, wie das die DDR getan hat, beziehungsweise nicht wie die DDR, sondern die Verantwortlichen, die Führer der DDR, den einfachen Weg gewählt zu sagen, wir sind das Wahre, wir sind das Bessere, das ganz andere Deutschland. Er wusste, in welchem Deutschland er im Westen lebt und hat trotzdem sich selbst in diese nachnationalsozialistische verdrängende Gesellschaft mit eingeschlossen. Er wusste, dass er da dazugehört, aber es war ihm ein entscheidendes Anliegen, diese Gesellschaft und ihre autoritären und faschistischen nationalsozialistischen Folgestrukturen aufzuklären und ich würde sagen geradezu zu reinigen von diesen Folgestrukturen.
Dass jetzt 40 Jahre nach dem Auschwitz-Prozess die Ausstellung eröffnet wurde, was bedeutet das für die Entwicklung einer bundesrepublikanischen demokratischen Gesellschaft?
Das ist schwer zu sagen, was es bedeuten wird. Das werden wir vielleicht erst in 10 Jahren oder später wissen. Für mich geht es darum, ich bin ja Erziehungswissenschaftler, ich bin Pädagoge, eine künftige Generation von deutschen Staatsbürgern, von ethnischen Deutschen und von Immigranten anzusprechen, die, ob sie es wollen oder nicht, und das hat nun mit Schuld überhaupt nichts zu tun, gleichwohl die Hypothek der Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands als Staatsbürger mittragen und mitverantworten müssen und die sich darüber hinaus in einer globalisierten Welt werden verhalten müssen, die nach wie vor, man muss nur die Zeitung aufschlagen, von genozidalen Gefährdungen an allen möglichen Teilen der Welt bedroht ist. Ich würde mir also hoffen, dass eine solche Ausstellung, wie gesagt, vor allem die gegenwärtige jüngere Generation dazu motiviert, einerseits in Respekt und Anerkennung der Opfer des nationalsozialistischen Deutschland zu gedenken, aber auf der anderen Seite durch eine Auseinandersetzung mit dem, was der Nationalsozialismus angerichtet hat, ein Gespür für Menschenrechte und Menschenwürde zu entwickeln und eine Motivation, so etwas auch im Alltag und in der Politik umzusetzen.
Ja, interessant finde ich auch, dass gerade durch den Einbezug der also zeitgenössischer Kunst tatsächlich auch eine Bedingung geschaffen ist für Jugendliche, denke ich, sich auf eine andere Art und Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und um jetzt vielleicht auf die Frage zu kommen, also die Veröffentlichung und die Arbeitsgebiete sind ja angelegt eben Pädagogik, Ethik, aber auch Religionsphilosophie und einige der Texte, auf die wir jetzt hier auch Bezug nehmen können. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass es eben zum Beispiel ein Buch, die Gnostiker, der Traum von der Selbsterlösung des Menschen, Schriftwort, Ikone, Wege aus dem Bilderverbot, kein Weg als Deutscher und Jude, eine bundesrepublikanische Erfahrung, Vernunft und Offenbarung, religionsphilosophische Versuche, deutscher Geist und Judenhass, das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum, Vernunft und Offenbarung, dann 2001 nochmal neu aufgelegt und Bildung und Glück, Versuch einer Theorie der Tugenden und dann eben die Neuauflage Advokatorische Ethik zur Legitimation pädagogischer Eingriffe. Also in Bezug auf diese unterschiedlichen Arbeitsgebiete würde ich gerne wissen, ob es da eine Linie gibt zwischen dem, was wir eben schon besprochen haben, dieser Form Citoyen eigentlich zu sein und damit, also dadurch auch die Erziehung dahin zu verstehen, zu einer gerechten, tugendhaften Verhaltens als auch demokratischen Verhaltenseinstellung möglicherweise, ob es da eine Spur gibt zwischen diesen unterschiedlichen Gebieten und dem eigenen Engagement, politischen Engagement.
Also das ist jedenfalls kein Ableitungsverhältnis. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der relativ früh, wenn auch nie konsequent, was ja bei den wenigsten von uns der Fall ist, jemand gewesen bin, der sich für universalistische moralische Werte, für soziale Gerechtigkeit, für Emanzipation und Demokratie eingesetzt hat. Aber diese Motive finden natürlich in unterschiedlichen Feldern ganz unterschiedliche Anwendungen. Also mindestens für die Erziehungswissenschaft gilt, als ich im Wintersemester 1969/70 angefangen habe, Erziehungswissenschaften zu studieren, dass es zwei Themen gab, die auf der Tagesordnung standen. Das eine Thema war die anti-autoritäre Erziehung und das andere Thema war die emanzipatorische Erziehung. Beides kommt darin überein, dass man davon ausgegangen ist, dass die Erziehungsverhältnisse in den Institutionen, in Universitäten, in Schulen und nicht zuletzt in der Familie die Menschen letzten Endes verbiegen und zu hörigen autoritären Staatsbürgern machen. Man hat damals noch sehr intensiv Horkheimer und Adornos Studien zum autoritären Charakter studiert. Aber die Frage war natürlich, Emanzipation von was und Emanzipation wozu? Pädagogen haben es ja immer mit Lernzielen zusammen. Und ich bin ein normativ gestimmter Mensch und die Aufbruchsmetapher alleine hat mir jedenfalls nie ausgereicht. Emanzipation, wenn man so will, es kommt ja aus dem Lateinischen, das ist ursprünglich ein römischer Rechtsbegriff gewesen, ex, Mann, Manus, die Hände, Zipation, Kapere, nehmen. Also die Emanzipation war der Akt, in dem Sklaven aus der Vormundschaft, aus der Vorhandschaft ihrer Eigner entlassen worden sind. Und aus diesem Begriff ist dann natürlich später die bürgerliche Emanzipation geworden, die Emanzipation der Juden, die Emanzipation der Frauen, die Emanzipation der Schwarzen. Und die Frage ist nun, kann man im gleichen Sinne über die Emanzipation von Kindern reden? Jedenfalls jetzt rückt dieser Begriff plötzlich aus dem Bereich der Politik, wo er relativ genau umrissen gewesen ist, in den Bereich des alltäglichen menschlichen, familialen und schulischen Lebens. Wiederum als Rechtsbegriff ist es kein Problem. Wenn man 14 ist, kann man selbst entscheiden, ob man in den Religionsunterricht gehen will oder nicht. Wenn man 18 ist, darf man ein Auto kaufen und es fahren und ähnliches mehr. Die Frage, die sich stellte, ist: Ist es sinnvoll, den Erziehungsprozess als Emanzipation von zu begreifen? Und wenn er eine Emanzipation ist, wozu? Also braucht man so etwas wie ein Persönlichkeitsideal. Das hat mich immer interessiert. Aber das war eine Frage, die natürlich dem Zeitgeist der 60er und 70er Jahre überhaupt nicht entsprochen hat. Ich erinnere nur an diesen berühmten Film, dieses berühmte Musikstück von Pink Floyd, We Don't Need No Education, oder Film auch noch aus den 60er Jahren, wie If, Also so eine Revolte in einem Internat. Also das waren so die Themen. Und die Frage Erziehung wozu war damals jedenfalls noch nicht so aktuell. Ich habe mich dann einfach in meinem wissenschaftlichen Leben bemüht, auf diese normative Frage unterschiedliche Antworten zu geben.
Ja, in dem Buch Bildung und Glück, Versuch an der Theorie der Tugenden wird das ja auch mit der Frage danach versucht, was heißt es, die Bürde des menschlichen Lebens eben besser oder distanzierter zu tragen? Was bedeutet es eigentlich für, jetzt gerade wenn man sich die Shell-Studie von 2002 ansieht, wo eben ein rechtsextremer Jugendlicher mit seinem politischen Engagement neben den politischen Engagements von anderen steht, was bedeutet dann eigentlich eine neue Werteerziehung im Verhältnis von Bildung und Glück, was ja dann tatsächlich auch ein antikes Konzept ist, also der antiken Tugendlehre. Wie geht man damit als Pädagoge eigentlich um, diesen normativen Ansprüchen?
Ich war sehr, sehr lange der Überzeugung, dass man das als Pädagoge nicht tun sollte. Ich war sehr überzeugt und beeindruckt von Adornos Schriften ohne Leitbild. Ich war lange Zeit der Meinung, dass das Erziehen auf Vorbilder hin letztlich etwas Reaktionäres ist. Und als nun wiederum Anfang der 70er Jahre eine Reihe sehr konservativer Pädagogen, Juristen, Philosophen gegen die antiautoritäre und emanzipatorische Erziehung dieses Büchlein Mut zur, dieses Manifest Mut zur Erziehung publiziert haben, habe ich mich verschiedentlich dagegen ausgesprochen. Und noch bis in die Tage des Auftretens der ersten gewalttätigen Rechtsextremismen in Deutschland, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ich erinnere nur an Rostock-Lichtenhagen, habe ich noch immer an dem Programm festgehalten, dass man nach Möglichkeit junge Menschen pädagogisch in den Stand der Vernunft setzen soll und dass sie dann letzten Endes selbst entscheiden können und müssen, wie sie leben können, wie sie leben sollen. Das ist auch völlig richtig. Nun, ein Wendepunkt für mich war dann einmal eine Diskussion mit eher konservativen katholischen Verbandsfunktionären um Fragen der Erziehung. Und es ging ein Thema, das heute schon nicht mehr interessiert. Heute diskutieren wir über ein freies und demokratisches Radio. Vor 10, 15 Jahren ging es noch um die Einführung des Privatfernsehens, gegen das ich genauso gewesen bin wie diese katholischen Verbandsfunktionäre. Aus unterschiedlichen Gründen. Die haben natürlich zu Recht gesehen, dass das alles Schund und Dreck ist, also, und dass das tatsächlich dem positiven Wachstum kaum förderlich sein dürfte. Rezeptionsforschung ist ja eine sehr schwierige Sache. Ich war vor allem dagegen, weil es um die Ausbreitung von Kommerzialismus ging. Aber irgendwie ging mir in dieser Debatte auf, dass man doch eigentlich, sagen wir es ruhig, als Linker auch solchen katholischen Verbandsfunktionären gegenüber gar nicht so schlecht dasteht, wenn man sagt, also was wollen Sie? Wir haben auch Werte. Gerechtigkeit, Freiheit und anderes mehr. Und der eben angesprochene Tugendbegriff ist nun eine Möglichkeit, für mich war es jedenfalls damals, wünschbare Persönlichkeitszustände zu verbinden mit erzieherischen Gedanken. Das war natürlich schwierig, weil man ja lange Jahre unter Tugend eigentlich nichts anderes als erzwungene sexuelle Keuschheit verstanden hat. Aber ich habe dann angefangen, mich weiter in dieses Konzept der Tugenden einzuarbeiten und habe dann entdeckt, was ich eigentlich schon aus dem Philosophiestudium wusste, dass das für die antike Philosophie, die sich ja nicht in allererster Linie um Wissenschafts- oder Erkenntnistheorie gekümmert hat, nicht in erster Linie, das hat sie auch, sondern der zentrales Thema gewesen ist, wie man gut und wie man richtig lebt, und die da eine Tugendlehre ausgearbeitet haben, die dann im Abendland eine lange Tradition gefunden hat. Und in dieser Theorie der Tugenden habe ich dann eigentlich die Antworten gefunden, die ich für eine normative Pädagogik, an der ich immer noch festhalte, obwohl viele meiner Kollegen sagen, das ist eigentlich nicht unser Ding, wir sollten was anderes machen, dass ich da viele Antworten finde.
Also, dann auf nochmal auf Tugend und demokratischen Charakter, ein Kapitel aus Bildung und Glück zu kommen, denn ein Ausgangspunkt der Kommunismuskonferenz letztes Jahr war ja der Ausspruch, wir sollten, also auf einem grünen Kongress, wir sollten uns nicht über Kommunitarismus verständigen, sondern über Kommunismus. Und hier wird tatsächlich der Kommunitarismus angeführt in Bezug darauf, was eine wünschenswerte Umorientierung wäre angesichts eigentlich der krisengegenwärtiger Gesellschaften. Was bedeutet dieses Verhältnis, was ist dann die Neubestimmung, eben das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft? Um hier zu zitieren, das Individuum wäre der Gemeinschaft nicht mehr über, sondern gleichgeordnet, wobei im Konfliktfall seine Interessen denen der Gemeinschaft sogar nachgeordnet wären. Die Rechte des Individuums müssten im Vergleich zu individualistischen Kulturen ab, die der Gemeinschaft zunehmen. Der Grad individualistischer Emanzipation von der Gemeinschaft würde erheblich vermindert. Und diese kommunitaristische Haltung von Miegel und Wahl, werden sozusagen als intellektuelle Gegenbewegung dann zu politischen Theorien des linken Liberalismus, eben von Rawls oder auch von Dworkin, verstanden. Und da wäre dann tatsächlich die Frage, wie man Community im Verhältnis und setzt da eigentlich die Tugendüberlegung an, möglicherweise in diesem Verhältnis der Gemeinschaft zum Individuum.
Das ist schwierig. Also die Tugendethik, die antike Tugendethik hat ein Zentrum, und dieses Zentrum ist das richtige Leben des je einzelnen Individuums. Das heißt, in dieser Tugendethik kann man sehen, dass es zunächst gar nichts Verächtliches ist, sein eigenes Leben für wertvoll und gut zu finden. Das geht ein bisschen über den, wenn ich es richtig sehe, Existenzialismus der 50er und 60er Jahre hinaus, wo es immer noch heißt, also du musst dich entscheiden, wir sind in die Welt geworfen. Alles ganz furchtbar tragisch. Nein, die Ethiken der Tugend versuchen zu zeigen, dass es geradezu die Aufgabe und das gute Recht eines jeden Menschen ist, sein Leben so gelungen, ja, so glücklich wie möglich zu führen. Und vor diesem Hintergrund kann man jetzt fragen, ob solche moralischen Zumutungen, wie sie die Kommunitaristen stellen, angemessen sind. Ich wurde alarmiert, als dann und plötzlich die Rede war von der Unterordnung des Individuums unter die Gemeinschaft. Das, glaube ich, lässt sich deswegen nicht gut begründen, weil man dann in geradezu totalitärer Weise Gemeinschaftswerte definieren müsste und davon auszugehen hätte, dass sich letzten Endes mit dem, wie Menschen leben und leben wollen, jederzeit vereinbaren lässt. Das ist zunächst mal aller Erfahrung nach nicht der Fall. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Also kommt es darauf an, verallgemeinerbar fähige Interessen in ein gleichwertiges Verhältnis mit den Lebenswünschen der Individuen zu setzen. Und da ist mir dann aufgefallen, und das war für mich ein weiterer Bruch, ich glaube, ich darf sagen, in meinem politischen Denken, dass die Linke in ihrem fraglosen Bestreben nach Gerechtigkeit die Frage nach den Eigeninteressen der Individuen entweder nicht gestellt oder abgewehrt hat. Wie auf der anderen Seite eine hedonistische Linke einen Freiheitsbegriff hatte, der letzten Endes nicht mehr politisch gewesen ist. Also Freiheit und Glück, wie das etwa die Autonomen fordern, das sind Forderungen, die meiner Meinung nach in der politischen Wirklichkeit, so wie Sie sich vorstellen, dass wenn dann alle materiellen Güter geschaffen sind, letzten Endes jeder machen kann, was er will, das ist nicht durchsetzbar. Das Tugendkonzept nun sieht, dass Gerechtigkeit im Handeln und im Erleben und im Urteilen für jedes Individuum eine sehr wichtige Persönlichkeitseigenschaft ist. Aber das Tugendkonzept sieht auch, dass es daneben andere, gleichwertige Persönlichkeits- und Charakterzüge gibt. Und die interessante Frage ist dann, wie diese unterschiedlichen Tugenden im Lebens-, im Bildungslauf eines Menschen jeweils miteinander in Balance gesetzt werden. Und wir sind ganz verschieden, weil wir unsere Tugenden und Charakterzüge uns selbst unterschiedlich bewerten. Nicht immer konsequent, und es gibt auch keine klare Wertehierarchie, aber es gibt auch deutliche Bezüge. Und um noch ein letztes zur politischen Frage zu sagen, ich glaube nicht, dass Individuen ihr Leben gut führen können, ohne ihnen entgegenkommende gesellschaftliche und politische Strukturen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht der einzige Punkt, wo die Kommunitaristen rhetorisch gegen Rawls recht hatten, nur rhetorisch, denn er hat in seinem Buch Theorie der Gerechtigkeit auch durchaus Tugend angenommen. Auf der anderen Seite kann eine noch sowohl geordnete, durch Normen und Rechte und Verteilungsmodi und Institutionen geordnete Gesellschaft nicht funktionieren, wenn ihnen auf Seiten der Individuen nicht entsprechende Charakterzüge entgegenkommen.
Um also für die sozialisatorischen Bedingungen, die auch durch die Pädagogik sozusagen eingerichtet werden sollten, ist es dann auch sinnvoll, da Bezug zu nehmen auf Rawls und dessen Überlegungsgleichgewicht, dass man dies vielleicht als einen Raum versteht, in dem Aushandlungsprozesse stattfinden, die überhaupt erst die Deliberation eigentlich neuer Werte oder immer wieder der Selbstverständigung der Werte notwendig oder möglich macht. Würde das auch im Verhältnis stehen zu...
Also Rawls hat ja eine großartige Theorie der Gerechtigkeit geschrieben. Das war noch keine politische Theorie der Gerechtigkeit, in der er dann gelegentlich auch Anleihen bei der Psychologie, zumal bei der Entwicklungspsychologie, macht. Etwa bei dem Piaget-Schüler Lawrence Kohlberg, der ja eine Entwicklungspsychologie des moralischen Bewusstseins verfasst hat. Und das ist in der akademischen und auch in der praktischen Diskussion in den letzten 20, 30 Jahren wirklich durchgearbeitet und durchgeknetet worden. Also die Frage, wie werden Menschen zu moralischen Wesen, unter welchen Umständen, das ist ja dann auch wieder die Frage des Nationalsozialismus, unter welchen Bedingungen sind Menschen bereit, die Gerechtigkeitsintuitionen und Moralintuitionen, die sie haben, preiszugeben, stellt jetzt wichtige Fragen in der Tat an die moralische Sozialisation. Und in dem Gebiet habe ich nun selbst im Rahmen einiger Forschungsprojekte empirisch gearbeitet. Wir haben einige Jahre lang, als ich noch Professor in Heidelberg gewesen bin, in einer reformorientierten Jugendvollzugsanstalt versucht, demokratische Gemeinschaften einzurichten und also straffälligen Jugendlichen, von denen einige ganz schön, was auf dem Kerbholz hatten, in demokratische Verfahrensweisen und an Gerechtigkeit orientierte Argumentationen einzuführen. Und das war schon sehr interessant. Auch straffällige Jugendliche können dieses Vokabular begrenzt erlernen. Auch straffällige Jugendliche sind in der Lage, ihre Konflikte untereinander in demokratischen Prozeduren zu rechnen. Allerdings hat dieses über Jahre dauernde Forschungsprojekt, wenn man das jetzt misst, nur relativ geringere Steigerungsraten gezeigt. Allerdings muss man.
Wie war da sozusagen, also wie ging das genau vor sich?
Naja,
mit Befragung oder?
Wer sich mit der Kohlbergschen Moralpsychologie auseinandersetzt, der weiß ja, dass es diese moralischen Dilemmata gibt und dann gibt es ein bestimmtes, es wäre zu umständlich darauf, Verfahren zu messen, wie Menschen darauf.
Also die letzte Stufe von Kohlberg schließt ja die Frauen aus. Also dass Frauen sozusagen dieses...
Ja, dazu sage ich gleich mal. Es gibt diese drei Stufen angeblich. Präkonventionell, konventionell und postkonventionell. In aller Kürze gesagt, präkonventionell urteilen Menschen, die der Meinung sind, gut und gerecht ist das, was mir entweder nicht schadet oder mir nützt. Ja. Konventionell urteilen, es ist wirklich verkürzt, Personen, die der Meinung sind, gut und gerecht ist das, was entweder der Brauch in unserer Gesellschaft ist oder was in den Gesetzen drinsteht. Und postkonventionell urteilen solche Personen, die gut und gerecht das halten, was an abstrakten moralischen Prinzipien, der kantische kategorische Imperativ, die jesuanische Bergpredigt oder anders, ich kann das in aller Ausführlichkeit, aber ich tue es jetzt nicht hier, entfalten. Dabei kommt es weniger darauf an, wie Menschen in einem bestimmten moralischen Dilemma urteilen, sondern wie sie das begründen. Und nochmal, die Jugendlichen, mit denen wir es zu tun hatten, die straffälligen Jugendlichen, die haben so sprechen gelernt und wenn wir sie hinterher getestet haben, dann konnten sie ein bisschen gewandter argumentieren, haben auch mal sogenannte, sind zum Teil von präkonventionell zu schwach konventionellen geworden, was ein großer Fortschritt ist für straffällige Jugendliche, dass sie den Eigenwert von Normen und Regeln überhaupt begreifen. Es hat sich aber zweierlei gezeigt. Das erstens, in der Tat, das hätte man wissen können, das Gefängnis mit seinen notwendigerweise, auch wenn es liberal ist, repressiven Strukturen nicht der beste Ort dafür ist. Und dass die Fähigkeit, aber das wusste man schon aus der Theorie, moralisch urteilen zu können, noch nicht alles ist. Um ein tugendhafter Mensch zu sein, bedarf es in gewisser Weise auch der Empathie. Und jetzt sind wir ganz beim klassischen Tugendkonzept des Mutes. Gerecht urteilen zu können ist eines, aber viel schwerer ist es, auch diesen Einsichten gemäß handeln zu können. Also Motivation. Mhm. Und das Erstaunliche ist, wenn man sich dann mit der großen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts, etwa mit Immanuel Kant, auseinandersetzt, dann sieht man, dass er in dieser Hinsicht auch ein Tugendtheoretiker gewesen ist. Es kommt also nicht nur auf Einsicht in gerechte Strukturen an, sondern auf bestimmte Handlungsbereitschaften. Wie heißt es in seiner Schrift, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Mündigkeit aber ist die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen und dann kommt und deswegen heißt der Wahlspruch der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und jetzt sind wir plötzlich bei einer ganz anderen Frage. Wo kommt eigentlich dieser Mut her?
Ja, da ist die Gefängnissituation natürlich problematisch. Also,
allerdings, genau.
Da den Mut, sich in einer Diskussion auch zu verteidigen oder auch andere zu verteidigen, wäre ja schon auch eine Möglichkeit der Teilnahme an deliberativen.
Wobei, wenn wir jetzt über Mut sprechen, da kommt mir alles drauf an, und das haben auch schon die katholischen Tugendtheoretiker in Deutschland, gab es auch der 50er und 60er Jahre, gesagt, also es ist ganz wichtig, zwischen Mut und Tollkühnheit zu unterscheiden. Das wird übrigens in der rechtsextremen Szene immer verwechselt, dann ist mutig jemand, der irgendwas ganz Sinnvolles, Sinnloses tut, nur um es zu tun. Beste Beispiel kennen wir aus diesem großartigen Jugendroman von Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, wo ein Knabe, der kleine Simmern, der immer für feige gehalten wird, dann also aus 3 Metern Höhe von der Turnstange aufs Eis springt, nur um zu zeigen, dass er mutig ist. Das ist natürlich kein Mut. Mut, so sagt das diese klassische Tugendtradition, ist gebunden an Einsicht und Gerechtigkeit. Tollkühne Leute braucht man eigentlich nicht.
Also vielleicht, um auf das Buch Deutscher Geist im Judenhass einzugehen, das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum, da ist es doch dann tatsächlich schwierig. Also man bearbeitet sozusagen Kants Moraltheorie und man sieht das Reich der Zwecke bei Kant, wo jeder sozusagen den Zweck an sich weiß, dass man niemanden zum Zweck an sich, also für sich sozusagen machen soll, und die Auseinandersetzung, die hier stattfindet, zeigt ja eigentlich, dass ob das jetzt Marx, Hegel oder auch Schelling oder gewesen sind, Fichte, dass es eigentlich bei allen diese antisemitischen Äußerungen gegeben hat. Wie verarbeitet man dann sozusagen auch für eine Moraltheorie, eine Moralphilosophie oder auch eine Pädagogik, Moralpädagogik in dem Sinne, die Frage danach, was dann sozusagen die Tugend der Citoyens ist, wenn Kant, Hegel, Schelling und so weiter auch Citoyens gewesen sind, mit, wie ist da das Verhältnis?
Also, ja, also vielleicht darf ich einen kleinen Anlauf nehmen.
Ja.
Ich war nach dem Abitur 2 Jahre in Israel, ich habe 1 Jahr in Kibbutz gearbeitet, in Hebräisch gelernt, dann habe ich 1 Jahr lang ein ganz vorzügliches Studienjahr in der Geschichte der Philosophie in Jerusalem gehabt. Das fing von Platon und Aristoteles an. Das Mittelalter haben wir übersprungen, und dann kam die neuzeitliche Philosophie, dann kamen die Rationalisten, Spinoza, Descartes und Leibniz, dann kamen entsprechend die Empiristen, Locke, Hume und Descartes, und dann war das Studienjahr zu Ende. Im nächsten Jahr wäre jetzt Kant dran gewesen. Aus persönlichen Gründen bin ich dann im Herbst 1969 nach Deutschland zurückgekommen, habe hier angefangen, Philosophie zu studieren und habe mich jetzt mit dieser idealistischen Philosophie allmählich vertraut gemacht, und sie hat mich auch sehr angesprochen. Wie das damals so gewesen ist, waren wir aber auch mit der angelsächsischen analytischen Philosophie in der Folge von Wittgenstein konfrontiert. Und es gab viele Kommilitonen gesagt haben, also diese ganze Philosophie des 17., 18. und 19. Jahrhunderts kann man vergessen, unwissenschaftliche Ideologie, Unsinn und vergiss das, mach was anderes. Habe ich dann aber nicht gemacht, sondern habe dann auch noch eine Dissertation über Kant geschrieben. Und dann waren wir in den 80er Jahren. Nun stand dieses idealistische Erbe aber nicht mehr nur unter dem Druck aus der Richtung der analytischen Philosophie, dass es alles irgendwie sinnlos und verquast ist. Nun kamen vor allem von den sogenannten Nouvelle Philosophes in Frankreich, vor allem André Glucksmann und Bernard-Henri Lévy, die Vorwürfe, dass die deutsche Philosophie gewissermaßen zum geistigen Vorlauf des Nationalsozialismus und in allerletzter Instanz des Judenmordes gehört hat. Das ist dann ein Thema, das mich nicht mehr losgelassen hat. Und interessant, wenn man die Schriften von Fritz Bauer liest, das kannte ich damals natürlich alles noch nicht, aus den 50er und 60er Jahren, dann hätte man wissen können, Fritz Bauer hat genauso gedacht. Fritz Bauer hat Adolf Eichmann in gewisser Weise 1:1 abgenommen, dass er Eichmann tatsächlich im Geiste Kants gewirkt hätte. Pflichterfüllung und Autoritarismus. Und das kann doch nicht sein. Also, dass mein heiß geliebter Kant ein Antisemit gewesen ist. War er aber. Wenn man da mal weitergelesen hat, war er das. Und wenn man sich mit den anderen, dann wurde es richtig spannend und man konnte sich dann die ganze Riege dieser idealistischen Philosophen ansehen. Fichte, den Philosophen der Menschenwürde. Hegel, den Philosophen des Rechtsstaats. Schelling, einen spekulativen Philosophen der Natur und des Unbewussten. Friedrich Daniel Schleiermacher, den großen liberalen Theologen. Und schließlich den Emanzipationsphilosophen par excellence Karl Marx. Und der zweite Blick, und darauf sind dann auch andere Autoren, vor allem andere, ich habe wirklich noch nicht, vor allem in den USA gekommen, man findet bei all diesen Autoren ganz furchtbare antijudaistische und antisemitische Passagen, genauso wie man bei ihnen außerordentlich problematische Aussagen zum Geschlechterverhältnis findet und beim Teil von ihnen außerordentlich rassistische Bemerkungen über Menschen in den Ländern des Südens, zumal über Afrika. Nun, ich wollte das aber nun doch, ich wollte es einfach genauer wissen. Und wenn man es genauer wissen will, dann zeigt sich, dass diese, es waren Männer, in unterschiedlicher Weise Kinder ihrer Zeit gewesen sind. Und im Lauf der Arbeit an meinem Buch war ich dann weniger daran interessiert, sie gewissermaßen staatsanwaltlich dessen zu überführen, dass sie so antisemitisch gewesen sind, sondern genau zu benennen, was war ihre Auffassung über Juden und Judentum? Das war die erste Frage. Und dann die zweite Frage war, wie haben sie sich politisch dazu verhalten? Und da kommt man dann auf eine Reihe außerordentlich interessanter Widersprüche, ganz unterschiedlicher Art. Also etwa Friedrich Daniel Schleiermacher, der war so glänzender liberaler Theologe, das Judentum mochte er überhaupt nicht. Er mochte auch Juden nicht, war vor allem auch ganz dagegen, das was im 19. Jahrhundert üblich war, Juden zum Christentum konvertiert sind mit proto-rassistischen Argumenten. Aber dann hat er noch aus seinen jungen Jahren, aus 1799, aus der Zeit der großen Salons in Berlin, dieser über alles geliebte Freundin Henriette Herz, und da hat er keinen größeren Wunsch, als dass doch wenigstens die zum Judentum übertreten soll. Oder Karl Marx, der Denker der allgemeinen menschlichen Emanzipation, der sich in einer sehr interessanten Schrift zur Judenfrage mit der Dialektik der Emanzipation auseinandersetzt. Kein Problem. Aber wenn er sich dann über das Judentum äußert, und wenn man nicht wüsste, dass es Karl Marx ist, Antisemitismus pur, und wenn man darüber hinaus noch, was vielleicht unfair ist, weil Briefe sind manchmal so privat wie Träume, sich seine Privatbriefe ansieht, wie er sich da über Juden äußert, furchtbar. Auf der anderen Seite hat der gleiche Karl Marx die bürgerlich-liberalen Reformer unter den Juden, die für bürgerliche Gleichstellung eingetreten sind, immer höchst solidarisch unterstützt. Widersprüchlich. Der junge Hegel, abgestandenen Antijudaismus in seinen Frühschriften, Hegel hat nie mit sich darüber reden lassen, dass Juden Bürger- und Menschenrechte erhalten müssen, wie alle anderen auch. Und diese Widersprüchlichkeit habe ich in meinem Buch zu entfalten versucht.